In der heutigen Folge darf ich Heidi Paulitsch begrüßen, eine herausragende Rechtsanwältin, die ihren Weg über mehrere Stationen hinweg gefunden hat. Ihre Karriere begann als Unternehmensjuristin, doch bald merkte sie, dass ihr Herz für die Anwaltei schlägt. Heute zählt sie zu den renommiertesten Strafrechtlerinnen Österreichs und führt gemeinsam mit ihrer Partnerin eine erfolgreiche Kanzlei. Dass sie einmal eine eigene Kanzlei hat, war aber nicht von vornherein klar. Sie hat im Unternehmen und Kanzleien jeder Größe gearbeitet, wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich schließlich für die Selbstständigkeit entschieden. Was mich besonders fasziniert, Heidi wirkt, als wäre sie genau dort angekommen, wo sie hingehört. In diesem Gespräch teilt sie ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Learnings aus ihrer Laufbahn. Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Heidi, es freut mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo Sarah und hallo liebe Lopreneur Community.
Ich freue mich, dass du da bist und ich habe gleich zu Beginn eine Frage, weil was bei dir sehr spannend ist, du hast ja zuerst in einem größeren Konzern als Inhouse-Juristin gearbeitet und hast dich dann für die Anwaltei entschieden. Was hat dich so begeistert oder wie kam es denn dazu?
Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Weg. Das wusste ich von Anfang an. Ich musste nach dem Studium gleich einmal Geld verdienen und habe mich beim Konzern beworben. Es war ein Papier- und Verpackungskonzern, den ich auch selber kannte, den ich komme aus einem kleinen Dorf, wo seit 150 Jahren eine Papierfabrik steht. Und diese Fabrik gehörte zu dem Konzern, also hatte ich schon von früher auf eine Beziehung dazu. Und durch Glück kam ich dann in die Rechtsabteilung. Auch deswegen, weil ich einen internationalen Einschlag hatte. Ich habe in Amerika studiert, meine Zeit lang an der Law School in Oklahoma und wollte unbedingt international arbeiten und auf Englisch. Und beim Studium habe ich mich eigentlich aufs Unternehmensrecht, aufs Gesellschaftsrecht spezialisiert. Und das hat für mich auch, es war für mich ein perfekter Beginn. Und ich war dann dem Rechtsabteilungsleiter unterstellt, also es gab nur ihn und mich und es war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt im Konzernrecht, Inhouse-mäßig, ich habe viel mit Kanzleien zusammengearbeitet und mir ist aber relativ bald aufgefallen, dass sehr viel ausgelagert wurde. Es gab ganz coole Kanzleien, viele Meetings mit Pitches, wo sich Großkanzleien beworben haben für verschiedene Projekte und das hat mich total fasziniert und die Möglichkeit, mich da auch selber fachlich weiterzubilden, war in der Rechtsabteilung dort zu dem Zeitpunkt, das ist schon etwas her, so 20 Jahre. Das war auch, also die Möglichkeiten waren bescheiden, mich fachlich weiterzubilden und ich hatte das Gefühl nach dem Studium, ich möchte mich jetzt noch einmal, möchte noch eine Ausbildung machen und bin ich zum Anwalt gewechselt.
Okay. Hast du zu dem Zeitpunkt dann auch noch das Gerichtsjahr erst machen müssen oder hattest du
das? Das hatte ich hinter mir. Ich hatte auch ein Praktikum bei einem Anwalt und das war sozusagen mein erster richtiger Job und da habe ich dann zu verdienen begonnen, aber ich habe dann in einer kleinen Kanzlei dann begonnen.
Und dort in welchem Bereich?
Also es war eine, man würde sagen, Wald und Wiese, eine kleine Kanzlei. Es war der damalige Präsident von der Rechtsanwaltskammer in Wien, der war recht bekannt und er hatte noch einen Substituten und wir waren zu zweit als Konzipienten und haben relativ breit gestreut, sehr viel gemacht. Also auch gar kein Strafrecht, das war noch gar nicht Thema für mich, weil von der Praxis vom Strafrecht hatte ich gar keine Ahnung. Es hat sich erst dann ergeben. Also er hatte mal gesagt, ja Heidi, du wirst ja eh keine Dissertation machen und hat sich wahrscheinlich insgeheim gedacht, ich werde zurückgehen nach Kärnten und heiraten und Kinder kriegen und meine Karriere dem widmen oder aufgeben. Und wenige Tage später habe ich mich fürs DIS-Studium interessiert.
Als Trotzreaktion.
Ja, das war ein guter Denkanstoß. Und ich dachte, ja, jetzt erst recht, habe mich dann für ein Dissertationsthema interessiert und bin zum Professor Sawyer gekommen. Und dann hat das Strafrechtliche seinen Gang gefunden und meine Leidenschaft erweckt.
Cool. Und danach warst du dann auch in einer Großkanzlei.
Also ich war in Kleinstkanzleien und in den größten Kanzleien, also vom bis war alles dabei und war in einer mittelgroßen Kanzlei. Dort habe ich dann also mich quasi intensiv mit dem Dissertationsstudium befasst und als ich dann mehr Vorträge vom Professor Sawyer gehört habe, hat er mich dann eigentlich auch abgeworben und ich bin zu ihm gewechselt und eingetaucht ins Strafrecht. zu der Zeit, man war dort auch, was war ganz üblich, dass man Suchtgiftdelikte macht. Also ich glaube, es wird dort auch immer noch gemacht. Also es ist sehr breit gestreut, aber auch schon relativ früh erkennbar, ist auch schon eine lange Zeit her, war das Wirtschaftsstrafrecht ein großes Thema. Das BAWAG-Verfahren war damals am Laufen. Und ich durfte auch verhandeln gehen und auch zuhören gehen und mitarbeiten und auch Compliance-Management-Systeme entwickeln, auch für Banken, also auch in Englisch arbeiten. Und mit meinem unternehmerischen Background, also das Gesellschaftsrecht und das im Konzern arbeiten, Compliance dort kennenzulernen. Und mein Dissertationsthema, es war Unternehmensstrafrecht, das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz ist damals frisch in Kraft getreten, es war 2006. Und ja, habe ich mich für diese Spezialisierung entschieden und mit dieser Idee bin ich dann zu Großkanzleien gewechselt.
Okay, und was hat dir in der Großkanzlei dann richtig gefallen oder was hat dich dorthin gezogen?
Also es war eigentlich mein Business Case, Compliance-Beratung zu machen, also Criminal Compliance-Beratung, dadurch, dass es eben das Unternehmensstrafrecht ganz neu war und ganz wichtig. Große Konzerne hatten das schon, aber kleine und Mittelbetriebe noch nicht. Und das Wirtschaftsstrafrecht ist damals richtig angelaufen. Also das BAWAG-Verfahren war ja eins der damals größten Verfahren überhaupt. Dem sind jetzt viele andere Großverfahren gefolgt und es war einfach, ist einfach ein, der Bedarf ist gewachsen. Und für mich war es total aufregend, dass ich diese Practice Area in der letzten Kanzlei, wo ich war, mit begründen konnte und die auch in Osteuropa mit aufgebaut habe. Also ich habe ein Team formiert, ich habe Anwälte quasi in unseren Standorten rekrutiert und dazu überredet, dass sie bei dieser Practice Area mitmachen und als Ansprechpartner für Antikorruptionsstrafrecht zur Verfügung stehen und solche Dinge. Das war total cool.
Und was hat dir aber in der Großkanzlei gar nicht gefallen?
Naja, ich habe es eigentlich geliebt. Es war eine coole Erfahrung. Ich bin
Großkanzlei Rock'n'Roll.
Ja, ich wollte das eigentlich immer und habe es auch lange gemacht und sehr genossen. Und ich bin ein sozialer Mensch. Ich liebe es, in einem größeren Team zusammenzuarbeiten, so wie ich es auch jetzt mache. Und in einer Großkanzlei habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber das, was in der Strafverteidigung sehr wichtig ist, ist verhandeln gehen. Und gesehen, also auch von den Kollegen wahrgenommen zu werden, also in Ermittlungsverfahren aufzutreten als Verteidiger, in Hauptverfahren, also das Plädoyer machen, mit dem Angeklagten vor Gericht zu stehen, ganz einfach. Und diese Möglichkeit war eher bescheiden. Und ich wusste, wenn ich da weiter Fuß fassen möchte, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich das machen. Und mit meinem Business Case habe ich dann irgendwann einmal die Entscheidung getroffen, jetzt ist es Zeit, mein eigenes Ding zu machen.
Okay, sehr cool. Und wie hast du dann angefangen, dein eigenes Ding zu machen?
Also als die Entscheidung in mir gereift war, ging es auch dann relativ schnell. Binnen weniger Wochen war eine Einigung getroffen und ich konnte auch dann die von mir selbst akquirierten Mandanten mitnehmen und laufende Gerichtsverfahren mitnehmen und weiter betreuen. Und also es ist jetzt auch schon 10 Jahre her, fast also nächstes Jahr ist, ja. Und binnen weniger Wochen war das aufgestellt. Ja, ich habe ein Zimmer in einem Unternehmen in der Tuchlauben gemietet. Das hatte ein schönes Entree, super Besprechungszimmer. Mein Zimmer war recht klein und ich bin auch ganz allein gestartet.
Okay.
Aber mein Anspruch war, quasi meine Mandanten weiter zu betreuen wie vorher. Nun habe ich dann bald gemerkt, ich brauche mehr Manpower und habe mich ums Recruiting auch gekümmert.
Okay. Und warst du in der Großkanzlei, die du dann verlassen hast, weil du dich selbstständig gemacht hast, warst du da Partnerin oder warst du da Rechtsanwältin?
Zuerst war ich, also hieß das Junior Partner, das ist ein Rechtsanwalt. Das hat man, dann sind wir als Rechtsanwälte umbenannt worden. Zuerst Junior Partner und Rechtsanwalt und dann Counsel. Und dann wäre es irgendwann einmal vielleicht zur Partnerschaft gekommen, aber das war nicht mehr von mir so das Ziel, das ich erreichen wollte.
Ja, okay. Und also vor 10 Jahren, fast 10 Jahren hat das Ganze begonnen. Wie schnell hat das dann Form angenommen? Wie schnell hast du dich vergrößert? Wen hast du dir zuerst dazugeholt?
Also wie gesagt, ich habe ganz allein begonnen und schon im ersten Monat habe ich mir einen Studenten geholt, als juristischen Mitarbeiter, der mich unterstützt. Und nach 4 Monaten hatte ich meine erste Konzipientin, die viele Jahre auch bei mir war und bis zum Schluss bei mir war. Und wir sind dann recht schnell gewachsen. Das Ganze ist total aufgegangen.
Was genau ist aufgegangen? Also hattest du einen konkreten Plan für das Ganze? Hast du wirklich so einen Master-Business-Plan gehabt oder warst du auch so eine spontane wie die meisten Kollegen?
Ich hatte keinen Masterplan.
Oh nein.
Nein.
Also, wieder ein schlechtes Vorbild.
Aber vielleicht sollte man das haben. Es ist immer gut, einen Plan zu haben und vorauszuplanen.
Ja.
Ist aber oft nicht möglich und man macht halt einfach und das eine ergibt das andere und man merkt, es kommen mehr Mandanten, die man wird empfohlen von Kollegen. Wir haben ein großes Netzwerk an Anwaltskanzleien, die uns als spezialisierte Strafrechtsexperten weiterempfehlen, wie man auch zum Beispiel einen Scheidungsanwalt braucht oder so. Ja. Und so haben wir relativ schnell viel zu tun gehabt und ich brauchte viele Mitarbeiter und so sind wir auch schnell gewachsen. Mhm. Aber das war auch nicht das Ziel, schnell zu wachsen, weil man will sich auch finanziell nicht übernehmen.
Ja, aber finanziell warst du ja abgesichert, weil du schon wusstest, dass du deine Mandanten ja mitnehmen. Also eine kleine Berechnung zumindest war ja schon dahinter, dass du gewusst hast, du überlebst sozusagen.
Ja, ich habe gewusst, mit dem, was ich da an Umsatz vom Anfang an lukriere, kann ich überleben, kann ich meine Kanzlei führen.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast ja heute sogar eine Partnerin. Wann ist sie dazu gekommen oder wie hat sich das dann weiter aufgebaut und wie viel seid ihr eigentlich heute?
Wir sind jetzt 10. Mhm. 10 Mitarbeiter mit den selbstständigen Anwälten. Wir sind 3 Anwältinnen. Die Pilar Meyer-Kokol ist auch Partnerin von mir geworden. Die hat bei mir ihre letzte Phase als Rechtsanwaltsanwärterin gemacht und wir kannten uns schon länger. Ich wollte schon früher mit ihr zusammenarbeiten. Da hat sie aber noch andere Sachen machen wollen, wie zum Beispiel ins Ausland gehen und hat dort gearbeitet und auch in einer Großkanzlei gearbeitet. Und plötzlich rief sie mich an und wir haben uns zum Mittagessen vereinbart und hat gesagt, ja, was ist, also willst du jetzt zu mir, Pilar? Sie sagt, ja. Und ich habe mich sehr gefreut und das hat super funktioniert. Wir haben exzellente Juristen und sie ist dann auch schnell Anwältin geworden und Partnerin. Und wir wollen auch weiter wachsen.
Also das heißt, es ist noch geplant, dass weitere Partner auch dazukommen?
Ja, also schon. Wir sind wachstumsbereit, wenn sich das Ganze finanziell trägt.
Und wenn es menschlich passt.
Genau.
Jetzt habe ich mal einen Blick auf eure Website gemacht und da sieht man schon sehr viele hübsche Frauengesichter. Ich glaube nur einen Mann, richtig? Ist es Absicht? Seid ihr die Frauenpower-Kanzlei?
Naja, es ist Tatsache, wir haben nur einen Mann. Also wir haben einen Mann, wir sind sehr froh drüber.
Den Quotenmann in diesem Fall.
Es waren nicht immer nur Frauen da. Also wir waren schon auch, es sind auch mehrere Männer bei uns. Haben bei uns gearbeitet, aber es ist jetzt so gewachsen und wir freuen uns, wenn sich Männer bei uns bewerben und freuen uns auch genauso, wenn sich Frauen bei uns bewerben. Ja. Also es ist geschlechterunabhängig, würde ich sagen.
Also
wir,
es ist Zufall,
wir mögen auch die Männer.
Es
ist Zufall, es ist nicht gewünscht und keine Absicht.
Okay. Und die Männer brauchen keine Angst haben.
Ich hoffe nicht.
Nehmen wir mal kurz einen Blick nochmal zurück auf deine Zeit, wo du sogar noch Rechtsanwaltsanwärterin warst. Also quasi vor 10 Jahren. Ist, glaube ich, ein bisschen länger her, aber wenn wir das jetzt vergleichen mit heute, jetzt bist du Geschäftsführerin, du hast eine eigene Kanzlei und hast einen eigenen Mitarbeiter. Wie würdest du sagen, hat sich das Konzipientensein verändert? Wie war deine Erfahrung als Konzipientin damals und wie geht es den Konzipienten heute oder wie, besonders in deiner Kanzlei?
Also ich glaube, das hat eine große Veränderung gegeben. Also als ich begonnen habe, saß ich noch auf einem Holztisch mit grünem Filz und einer Juristenlampe. mit einem kaputten Laptop, mit einem extra Keyboard und habe da meine Stunden abgesessen und hatte eigentlich keine Möglichkeit, juristisch zu recherchieren, außer Google. Es gab damals auch keinen Zugang bei meinem Ausbildungsanwalt in der RDP. Das ist jetzt undenkbar. Also das juristische Arbeiten für Anwälte hat sich komplett geändert und die Konzipienten, die bei uns arbeiten, die sind das auch gewöhnt, die lernen das auch auf der Uni, das war damals überhaupt nicht so. Da gab es Büchereien mit ledergebundenen Ecolex und ÖOZ-Ausgaben, die verstaubt sind und in die nie jemand hineingeschaut hat. Das ganze juristische Wissen hatte man damals im Kopf. Ich war auch die einzige in der Kanzlei, die Google verwendet hat damals noch. Und jetzt kommen die aber mit, also die Konzipienten bei uns, die sind hervorragend im Recherchieren und arbeiten auch fast ausschließlich digital. Also wir haben große, jeder hat einen sehr großen Bildschirm, druckt eigentlich auch nichts aus. Ich bin eher der haptische Typ, ich brauche Dinge vor mir, weil ich vielleicht das auch so gewohnt bin, aber die Arbeitsweise hat sich total geändert und ich finde das auch gut so. Ich will aber auch nicht die Zeit missen, die ich damals erlebt habe, weil das damals halt ganz anders war und auch recht spannend.
Würdest du jetzt sagen, dass es dir vergleichsweise besser ging als Konzipientin, als deinen Konzipienten heute?
Mir ging es damals gut, aber die Umstände hätten schon auch besser sein können.
Inwiefern?
Naja, ich hatte damals ein Minigehalt und habe das auch so akzeptiert, weil ich das als Ausbildung gesehen habe und mir gedacht habe, irgendwann einmal wird es dann schon besser werden oder wenn ich Anwältin bin, dann werde ich dann auch besser verdienen. Berechtigterweise fordern die Konzipienten schon ihr Gehalt. Bei uns bekommen sie es auch und werden auch gut ausgebildet und wir schauen auch, dass alle zufrieden sind.
Also du verstehst, dass sich das irgendwie geändert hat, dass jetzt die Konsipienten sagen, ja, ist zwar meine Ausbildung, aber ich will trotzdem irgendwie mein Geld haben.
Das verstehe ich absolut. Ich verstehe auch, wenn sie jetzt nicht so viele Nachtstunden arbeiten wollen. Also ich will das ja auch nicht mehr.
Ja.
Ich kann das ja auch nicht mehr so machen wie früher. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr machbar, so viele Stunden abzusitzen. Das ist einfach nicht gesund und ist auch nicht notwendig. Es ist kein Langsitzwettbewerb. Wenn jemand 9 Stunden konzentriert arbeitet, dann schafft er die Arbeit genauso wie in 12, 14 Stunden. Und er muss auch nicht 6 Tage die Woche arbeiten.
Ja. Wie regelt ihr das bei euch? Also mit den Konzipienten gibt's Überstunden oder gibt's irgendwie Homeoffice-Vereinbarungen? Also wie macht ihr das um?
Wir bieten Homeoffice, es fragt jeder unterschiedlich oft an, ob er Homeoffice machen darf, weil er irgendwas hat, weil der Schornsteinfeger kommt oder so. Das ist kein Problem. Ich sehe auch, dass sie die Stunden arbeiten im System. Ich kontrolliere es aber auch nicht. Ich kontrolliere nicht, wann sie kommen und gehen, aber ich sehe, dass sie eben ihre normalen Arbeitszeiten haben. Und wenn sie mit ihrer Sporttasche in der Früh in die Kanzlei kommen, dann ist es, weiß ich, am Abend genießen sie ihre Freizeit und sind, also die Work-Life-Balance ist einfach gegeben.
Ja.
Das ist denen wichtig und ich akzeptiere das und ich freue mich für sie.
Ja, schön. Jetzt haben wir gesagt, ihr seid so viele Frauen im Strafrecht und wenn man jetzt so ein Klischeebild im Kopf hat, dann denkt man bei Strafrecht an irgend so eine Bulldogge, an so eine männliche, die ganz fies und kräftig irgendwie im Gerichtssaal steht und da irgendwie alles raus hat, was ihm einfällt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade früher, vielleicht auch heute noch, ein bisschen schwierig ist, sich da auch als Frau wirklich durchzusetzen und zu positionieren. Hast du die Erfahrung auch gemacht oder war das für dich eigentlich immer voll einfach, dass du sagst, hey, ich bin Strafrechtlerin und bin gleich auf mit den männlichen Kollegen?
Also es gibt tatsächlich das Klischee, dass ein guter Strafverteidiger älter ist, grauhaarig und im Dreiteiler da sitzt und poltern kann. Aber das ist ein veraltetes Klischee. Mhm. Das wird es nicht mehr so lange geben. Es gibt genug Kolleginnen, die genauso gut sind, wenn nicht besser. Ja. Aber es ist Tatsache, dass es mehr Verteidiger gibt, wie es auch mehr Anwälte gibt als Anwältinnen. Mhm. Im Studium sind es aber schon mehr als 50%. Und man darf nicht vergessen, in der Justiz sind es auch schon mehr als 50%. Also mein Gegenüber, die Richter und die Staatsanwälte sind ja auch überwiegend weiblich, ja. Mhm. Und die schätzen es auch, wenn sie mit Frauen als Verteidigerinnen zu tun haben. Und ich hatte damit nie ein Problem. Ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt besonders gut durchsetzen.
Okay.
Weil wenn der Mandant einmal jemand, also wenn er uns kennenlernt, dann weiß er, wie wir arbeiten und schätzt es genauso. Und für ihn ist es wichtig, dass wir uns voll für seine Interessen einsetzen, ihn begleiten in seiner schwierigen persönlichen Situation. Mhm. Es sind viele Emotionen im Spiel und Schicksalsschläge. Und wir sind genauso gut wie Männer.
Ja, das steht außer Frage. Aber es geht eben nur um dieses Klischee-Denken und man ist ja trotzdem in einer sehr, ja, veralteten Branche, wo halt noch klassisches Denken existiert. Und da auch meine Frage, wie schaut es mit den Kollegen aus? Also, dass die Mandanten und Mandantinnen das vielleicht überhaupt nicht mehr unterscheiden, ob jetzt Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist es, sich gegenüber den anderen männlichen Kollegen da durchzusetzen. Also, hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht oder war das auch nie ein Thema? Sich da irgendwie besonders beweisen müssen irgendwann mal oder ja.
Was man schon merkt, ist, dass diese Männerkreise sich gegenseitig das Geschäft zuschanzen.
Okay.
Und wenn man nicht mit denen gemeinsam ein Bier trinkt oder Fußball spielt, dann ist man da außen vor. Das ist so. Aber ich habe immer gemerkt, dass man mir gegenüber immer großen Respekt aufbringt, ja, und das cool findet, dass ich da auch dabei bin und wir sind auch in großen Kausen mit dabei und verteidigen. Und insofern hatten wir da nie Probleme. Aber es ist eher die Ausnahme. Das ist schon so. Aber es wird sich sicher in Zukunft ändern.
Was kann man machen? Was kann die Branche machen, dass es aufhört oder dass alle ein bisschen offener werden und weg von diesem Klischee gehen?
Also, sich einfach trauen. Es gibt Potenzial für mehr Strafverteidigerinnen, absolut. Es gibt sicher exzellente Juristinnen, die sich überlegen, ins Strafrecht zu gehen und sich selbstständig zu machen. Und ich kann die nur ermutigen, dass das funktioniert. Es ist völlig geschlechterunabhängig.
Ja, ja, schön, dass du das sagst. Weil ich glaube eben auch, dass es einige gibt, die sagen, boah, ich weiß nicht. Ich entspreche eben nicht diesem klassischen Bild, was man irgendwie im Kopf hat. Und ich bin halt vielleicht auch noch eher introvertiert und schrei halt nicht einfach nur großmächtig herum. Ja. Und dass da dann viele denken, okay, dann hat man automatisch deswegen nicht die Skills für diesen Fachbereich.
Naja, es kommt ja nicht darauf an, ob ich poltern kann in meinem Plädoyer, ob ich auf den Tisch hauen kann, sondern ob ich mit guten rechtlichen und sachlichen Argumenten durchdringe und die Denke des Richters vielleicht beeinflussen kann, ja, und ihn lenken kann.
Ja.
Und das können Frauen genauso.
Zusammenhalt statt Ellbogenmentalität lautet das Motto der Lawpreneur Community. Deshalb lade ich auch dich herzlich zur coolsten Rechtsanwältinnen-Community Österreichs ein. Tausche dich unter Kolleginnen und Kollegen aus und finde neue Wege der Zusammenarbeit. Unser nächstes Live-Event steht schon vor der Tür. Deshalb sei schnell und sichere dir deine Einladung. Melde dich dazu auf legalconcept.at/lawpreneur/community an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.
Glaubst du nicht, dass da sogar Frauen im Vorteil sind, weil sie sich viel besser in jemand anderen hineinversetzen können und empathischer sind?
Ja, und weil sie sehr ehrgeizig sind und sich Sachen sich dreimal so genau anschauen.
Also alle, die sich selbstständig machen wollen, alle Frauen im Strafrecht, die sollen es einfach durchziehen.
Ja, man darf nicht vergessen, wir sind ja Wirtschaftsstrafrechtler und wir haben mit tausenden Seiten pro Akt zu tun und da muss man viele Stunden aufwenden, um sich da durchzuarbeiten. Und wenn man dann nicht gern liest und sitzt und sich denkt, das brauche ich alles gar nicht wissen, dann ist man sicher im Nachteil, weil da kennt man den Akt nicht so gut.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu teils privaten Sachen, wenn man dich so anschaut oder wenn man über dich recherchiert, dann denkt man sich so, boah, die hat schon ordentlich eine Karriere hingelegt, hat ihre eigene Kanzlei, hat ein großes Team, die Kanzlei läuft, befein. Du hast gerade vorhin auch gesagt, ihr seid bereit, euch zu vergrößern. Du hast eine kleine, nette Familie, also bei dir läuft eigentlich alles perfekt, wenn man den Blick von außen jetzt hat. Wie macht man das? Du hast ja auch eine junge Tochter und wie schaffst du das?
Also es ist lustig, dass man das so von außen betrachtet und so sieht, aber es ist sehr viel harte Arbeit, die dahinter steckt. Und ich könnte das nie machen, wenn ich nicht den Rückhalt von meiner kleinen Familie hätte und mich zu 100% auf meinen Partner verlassen könnte. Also er ist auch selbstständig und macht die Nachmittagsbetreuung von meiner 6-jährigen Emma, geht mit ihr nicht nur zum Tennis, sondern begleitet sie auch zum Ballett und sitzt dort mit Mamis und Daddys zusammen und plaudert mit denen. Und erzählt mir dann am Abend, was er Lustiges erfahren hat. Also er gibt mir dann auch die Freiheit, das zu tun, was ich beruflich gern mache und was ich mit Leidenschaft mache. Und ohne dem würde das nicht möglich sein. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich das machen kann und dass ich den Rückhalt habe.
Also es sind nicht die klassischen Rollen. Also der Mann geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich mehr um das Kind.
Naja, es war sicher am Anfang so, ich habe meine Tochter bekommen, das zweite Jahr, nachdem ich gegründet habe, also 2018, da war die Kanzlei 2 Jahre alt. Ich habe mir das sicher anders vorgestellt. Ich wollte aber unbedingt beides gleichzeitig machen und nicht zurückstecken. Ich würde das jetzt nicht mehr so machen, wie ich es gemacht habe. Es war schon sehr crazy.
Wie würdest du es jetzt machen?
Weiß ich nicht. Ich habe mich entschieden, dass es bei einem Kind bleibt.
Ja.
Aber ich war natürlich am Anfang die Bezugsperson Nummer 1 mit dem Baby und ich habe dann halt beides gleichzeitig gemacht. Mein Partner war damals noch angestellt, hatte auch weniger Zeit und das hat sich aber gedreht. Jetzt ist es anders und jetzt gibt er mir die Freiheit, die ich für den Beruf brauche.
Voll schön. Würdest du sagen, es gibt einen perfekten Zeitpunkt, um als Rechtsanwältin Kinder zu kriegen?
Nein, weiß ich nicht, wann ist der perfekte. Also es ist ein Game Changer. Es ist immer anders, als man sich das vorstellt. Natürlich ist es sehr schön, aber auch sehr herausfordernd.
Aber war es für dich klar, dass du Kind erst bekommst, wenn du deine eigene Kanzlei hast?
Ich wollte sehr lang keine Familie gründen. Ich habe mir echt lang Zeit gelassen. Ich war 39 schon und war dann auch dazu bereit. Es hat lange gedauert und habe mir dann überlegt, ich möchte es nicht bereuen, dass ich irgendwann einmal keine Kinder mehr bekomme. Und da war es eben so, ich hatte gegründet und habe mir gleichzeitig gedacht, ja, jetzt sollte ich aber auch einmal, wenn ich Mama werden will, sollte es auch gleich einmal funktionieren.
Ja.
Und es hat auch funktioniert. Am Anfang war es schwierig, aber es ist gut.
Würdest du sagen, dass du Herzblutunternehmerin bist? Also hast du dieses Gen in dir oder war das immer irgendwie so ein Traum von dir, dein eigenes Unternehmen zu haben?
Also ich bin so aufgewachsen, dass mein Vater einen Betrieb hatte. Meine Mutter hat mitgearbeitet und wir Kinder haben auch mitgearbeitet. Aber es war nicht von Beginn an mein Ziel, dass ich meine eigene Kanzlei habe oder dass ich Unternehmerin werde. Ich habe mir diesen Traum dann irgendwie während meiner Zeit als Rechtsanwältin dann zurechtgelegt und gedacht, das wäre eigentlich das Richtige für mich. Und ein Partner in meiner letzten Kanzlei hat, als es dann publik geworden ist, dass ich gehen werde, hat er gesagt, hey Heidi, das ist genau das Richtige für dich. Und ich habe gesagt, echt? Wahrscheinlich hat er recht, ja.
Welche Skills, glaubst du, waren das, die dich da ausgemacht haben, die auch er erkannt hat?
Also ich habe schon relativ früh begonnen, selber Mandanten zu akquirieren. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich habe in meinem Umfeld und über Hörensagen haben sich dann immer mehr bei mir gemeldet, eigene Mandanten und Kausen angeschleppt. Und dann habe ich gemerkt, ja, Menschen schenken mir ihr Vertrauen. und sind happy. Und das ist eigentlich der Grundbaustein auch für seine eigene Kanzlei.
Ja, man braucht natürlich Mandanten, ja. Das heißt, ein Teil von deinem Erfolgsrezept war eigentlich, dass du dich auf eine Nische spezialisiert hast, die jetzt sehr gewachsen ist. Ja, okay, boom. Okay, was gehört zu den Aufgaben oder was macht deinen Job so besonders als jetzt Kanzleiinhaberin? Was sind da die Aufgaben, wo du sagst, da gehe ich voll auf oder da kommen meine persönlichen Skills, die ich einfach in mir habe, so richtig zum Vorschein und da kann ich mich irgendwie ausleben?
Naja, also wir haben ja unterschiedliche strafrechtliche Causen. Wir betreuen große Unternehmen und auch kleine Privatpersonen, die ein Problem haben. Und Empathie ist da sehr wichtig, sowohl bei einer Mutter, die wegen Diebstahl beim Biller ertappt worden ist, als auch beim Manager, der Probleme hat, wegen einem finanzstrafrechtlichen Thema.
Ja.
Und da muss man sich immer hineinversetzen und die abholen und denen vermitteln, ja, wir setzen uns voll ein für ihre Rechte und begleiten sie in dieser schwierigen persönlichen Situation. Und die fühlen sich von uns sehr gut abgeholt und durch unsere Erfahrung, die wir haben, also ich bin jetzt 20 Jahre in der Anwaltsbranche tätig, ist es schon so, dass ich antizipieren kann, wie das Verfahren vielleicht läuft, also wie es ausgehen könnte und kann ihnen einen Weg aufzeigen. Ich kann nicht das Unmögliche möglich machen, sondern das Mögliche möglich. Aber manchmal passiert es auch, das Wunder passieren. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Aber es ist auch schon ein Erfolg, dass wir den Mandanten erklären können, wie könnte es laufen und auf was müssen sie sich einstellen, die ihm eine gewisse Sicherheit geben, wie es ausgehen könnte, dass wir das ausarbeiten können und uns auf den möglichen Ausgang vorbereiten können.
Und welche Tätigkeiten gefallen dir besonders gut, wenn man jetzt, also im Hinblick auf deine Position als Geschäftsführerin in der Teamstruktur, also warst du schon immer die große Planerin, hast du ein gutes Auge für Finanzen oder wo bist du so hauptzuständig in der Kanzlei, für welche Themen?
Also mit Pilar habe ich unsere Geschäftsführungsaufgaben geteilt, wir haben sie aufgeteilt. Ich bin für Marketing und HR zuständig beispielsweise und das macht mir auch großen Spaß, ist auch eine große Herausforderung. Ich probiere auch gerne neue Sachen aus. Ich habe mich noch nie vor Herausforderungen gescheut, sonst würde ich auch nicht da sitzen. Und also ich bin immer offen für neue Dinge und ich interessiere mich für sehr vieles. Und es ist wichtig, dass man eben die Aufgaben aufteilt, dass jeder das macht, was er gern macht und dass er sich auch selber weiterentwickeln kann.
Was kommt noch dazu, wenn man jetzt sagt, wie führt man eine Kanzlei richtig? Also, dass die Aufgaben klar verteilt sind an die Partner. Aber was würdest du sagen, was ist wirklich noch unentbehrlich für eine richtig, richtig gute Kanzlei, wie man die eben führt?
Das kann ich ja nur für mich so beantworten. Ich weiß nicht, wie es andere machen wollen. Also für mich ist es wichtig, dass ich ein angenehmes Arbeitsumfeld habe, dass wir an sehr coolen, interessanten, spannenden Causen, sei es jetzt groß oder klein, arbeiten können, dass die Mitarbeiter auch interessiert, weil die wollen ja auch was lernen, die haben einen Anspruch an uns. Wir wollen sie auch ausbilden, aber wir wollen ihnen auch was bieten. Und da merken wir eben, dass sie interessiert sind, dass sie total engagiert sind und dass die Leistung und die Performance auch passt. Und das schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld. Wir kommunizieren ganz offen, wir geben unmittelbar Feedback und ich möchte gerne jeden Tag gerne in die Kanzlei gehen und glücklich nach Hause gehen. Das ist für mich der Erfolg meiner Kanzlei, unserer Kanzlei, dass wir das Ganze gern machen, weil es ist schon sehr anspruchsvoll.
Ja.
Die Erfolge trudeln auch nicht so jeden Tag herein. Man hat auch mit Rückschlägen zu kämpfen, aber auch ganz wichtig ist, dass man sich persönlich abgrenzt. Ja. Wenn es einmal nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat und man will ja eigentlich immer das Beste für Mandanten, dann muss man sich auch persönlich abgrenzen können und das nicht mit nach Hause schleppen.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid ready zum Wachsen eigentlich, aber gibt es irgendwie einen Wachstumsplan oder gibt es Business Development bei euch, wo ihr sagt, es gibt genau irgendwie eine Abfolge, das und das muss eintreten, damit das passiert, oder wie managt ihr das? Also wie skaliert ihr im Endeffekt die Kanzlei?
Naja, ich bin ja für Marketing zuständig und für Business Development. Und wir arbeiten an Kooperationen mit Rechtsanwaltskanzleien und bauen die weiter aus. Und wir möchten auch in ein paar Wochen unsere neue Website launchen.
Oh, cool.
Ja, die muss man auch immer wieder aktualisieren und optimieren. Und natürlich Social Media ist ein großes Thema. Das ist ein großer Puster und der wird auch nicht an uns vorbeigehen.
Was macht ihr da jetzt schon?
Wir sind sehr stark auf LinkedIn aktiv und posten da regelmäßig. Wir machen das aber im Moment auch noch selber. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir uns da jemanden Professionellen dazu holen.
Kann man dann reden.
Also das kann ich nur jedem empfehlen. Also man kann nicht immer alles perfekt machen und man hat auch nicht das Know-how. Man soll sich unbedingt Experten dazu holen und mit Leuten reden. So wie man auch einen guten Steuerberater braucht. Ja,
ja, guter Punkt.
Aber da sind wir ganz offen und ich bin interessiert und also Social Media Auftritte sind auch ganz wichtig, ja. Das kommt ganz gut an. Aber da muss
ich. Wie machst du das fest?
Es muss zu einem passen. Ja, ich überlege mir, welcher Inhalt passt zu unserer Kanzlei, wie will ich mich verkaufen, wie will ich gesehen werden. Ja. Also bei uns, wir legen einen großen Wert an Professionalität.
Ja.
Und wir wollen auch das Unglück von anderen jetzt nicht zu unserem Vorteil nutzen und irgendwelche Sachen posten. Jemand, der Strafverfahren anhängig hatte.
Klar. Aber habt ihr eine konkrete Marketingstrategie zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel? Oder ist es eher, naja, wir haben jetzt mal die Website?
Das ist ja auch ein Riesenprojekt.
Ja, eh. Aber nur so ein Punkt von vielen.
Ja, das muss ja, also Sarah, das muss ja auch neben der Arbeit funktionieren. Ja, muss ich auch dafür Zeit nehmen und eins nach dem anderen, aber ja, diese Strategie gibt's und das werden wir abarbeiten und so machen, dass es passt, ja, dass es auch seinen Erfolg bringt.
Thema Controlling noch. Also wir beraten ja auch in diesen Bereichen, ja, und mich interessiert es immer, wenn ich dann Einblicke auch in ein bisschen größere Kanzleien bekomme. Wie handhabt ihr das? Also habt ihr einen Überblick über eure Finanzen? Habt ihr Abrechnungsintervalle? Funktioniert das alles super oder würdest du sagen, das ist ausbaufähig bei euch?
Wir sind die totalen Streber.
Wirklich?
Wir haben alles im Griff.
Glaube ich dir nicht. Aber
ja,
nein, es geht nur darum. Das ist so ein klassisches Thema, also Marketing, Controlling, das sind so die klassischen Themen, die so stiefmütterlich behandelt werden in den meisten Kanzleien. Das soll jetzt auch nicht irgendwie Bashing oder so sein, nur ist es cool, wenn man den Einblick in unterschiedliche Kanzleien eben gewährt bekommt für die Community. Wie machen das eigentlich alle und was passiert da, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt mit Abrechnungen, mit überhaupt Angeboten, also ist alles streng nach Stundensatz, gibt's bei euch Pauschalpakete, wie auch immer und wie funktioniert es denn im Hintergrund wirklich, also Liquidität und das, weil da geht's ja wirklich auch um die Unternehmensführung, also habt ihr da ein System oder ist das auch...
Ja, wir haben schon ein System. Wir haben unsere Standards.
Mhm.
Also Standard ist, wir haben Stundensätze.
Ja.
Aber von den Standards muss man auch individuell abweichen, weil das wünschen sich nicht nur Privatpersonen, sondern auch Großkonzerne. Und bieten natürlich auch Pauschalen. Also man muss ja auch wettbewerbsfähig bleiben.
Ja,
das war auch immer schon so, dass man Pauschalen anbieten musste, weil die Leute brauchen ein Budget, die wollen wissen, was kostet das.
Ja.
Und das ist für uns, also das ist natürlich immer abweichend von den Standards und das müssen wir immer im Auge behalten. Und natürlich erbringen wir immer viel mehr Stunden, als wir ursprünglich eingeschätzt haben. Aber manchmal ist es auch gut, dass man ein Projekt gut abarbeitet und der Mandant zufrieden ist und beim nächsten Mal kommt er dann wieder auf uns zurück und dann macht man eine andere Vereinbarung. Es ist schwierig, das Ganze unter Kontrolle zu bringen, weil wir rechnen immer im Folgemonat immer ganz brav ab, ja. Mhm. Wir haben das auch in der Mandatsvereinbarung. Manchmal eben aber auch nicht, weil wir mehrere Monate zusammen abwarten.
Mhm.
Und da ist auch ganz wichtig, dass wir die Unterstützung von unserem Backoffice haben. Wir haben eine Office-Managerin, die hat das im Blick. Und ganz am Anfang, als ich meine Kanzlei gegründet habe, habe ich mit einer Excel-Datei begonnen, ja, mittlerweile. Weil ich eben keines von diesen klassischen Anwaltssoftware-Programmen mir anschaffen wollte, außer für die Gerichtskostennoten. Mhm. Und wir haben auch ausschließlich Mac-Produkte.
Diese Information kommt jetzt spät. Also da bin ich jetzt richtig interessiert. Und arbeitest du mit Mac?
Nur mit Mac, und das war überhaupt bis vor kurzer Zeit überhaupt nicht kompatibel mit diesen Anwaltssoftware-Programmen.
Wow.
Und das war eine echte Challenge. Wir haben es ganz gut gemeistert, als wir noch weniger Mitarbeiter waren. Aber man kann jetzt nicht 10 Excel-Dateien in eine konsolidieren und eine monatliche Abrechnung machen. Ja. Das war recht schwierig und fehleranfällig. Und jetzt gibt es aber ein System über ein Remote-Desk, über einer der klassischen Anbieter, die das uns angeboten. Das funktioniert super.
Okay, man kann jetzt in Österreich als Rechtsanwalt und Rechtsanwältin wirklich wie Harvey Specter mit dem Mac herumrennen.
Mein Apple MacBook habe ich immer dabei.
Sehr cool. Warum eigentlich? Warum hat das für dich sein müssen? Hast du immer damit gearbeitet und wolltest du
das? Ich finde das Gerät schön, es ist selbst erklärt. Und ich wollte nicht auf einen HP umsteigen und mit Windows arbeiten. Ich habe das immer ganz schrecklich gefunden.
Ich meine, ich verstehe es. Ich habe auch immer nur MacBooks, aber es ist wirklich, dass man das mal aus der Branche
macht. Und wir waren da ganz hartnäckig bis zum Schluss und sind jetzt froh, dass es aber auch kompatibel ist.
Okay, also jetzt klappt alles.
Ja.
Cool. Was würdest du sagen, was muss man als moderne Kanzlei machen, um einfach am Ball zu bleiben?
Am Ball zu bleiben, sich mit Kollegen austauschen, über den Tellerrand blicken, schauen, was sind die Wünsche des Mandanten, aber das ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, dass sich ein Anwalt auch intensiv mit Marketing auseinandersetzen sollte und kann. Ich liebe Podcasts, ja, und ich finde es auch cool, dass du den machst. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Podcasts und nicht nur die Crime-Podcasts, sondern auch die mit so einem Hintergrund und so einem Inhalt, wie du ihn anbietest. Einfach offen für Neues sein und die Augen offen halten, und dann wird sich der Erfolg fast von selbst einstellen.
Welche Dinge wünschst du dir für die Branche? Du sagst, wo sollten sich alle vielleicht bisschen mehr zusammenreißen, oder wo sollten sie offener sein? Was wünschst du dir?
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Branche. Ich finde die gut, sie entwickelt sich gut, sehen ja nicht vieles, also nicht alles so. Es wird natürlich der Mitbewerb immer stärker, weil viele von diesen Rechtsanwaltsanwärtern, die jetzt brav arbeiten und ihre Ausbildung genießen, die wollen ja sich irgendwann einmal auch selbstständig machen, und die sollen auch die Gelegenheit dazu haben, und man kann ihnen ja auch schon während der Ausbildung zeigen, wie es funktioniert. Also bei uns lernen die das auch, die erleben das live mit, wie es funktioniert, dass wenn sich ein Mandant meldet, wie es dann zu einem Auftrag kommt. Ich glaube, dass sie sich mehr mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Mhm. Und die Justiz hat das ja auch schon gemacht. Das ist ja auch, die Akten sind ja auch schon alle digital. Und ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, auf Social Media Kanälen irgendwie aktiv zu sein, wenn er den richtigen Content und Inhalt für sich entdeckt hat.
Da brauchen wir ja jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Also, wenn man mit dem abschließt, das sind einfach super Endworte, würde ich jetzt sagen. Na, Spaß. Also, falls du noch irgendwelche anderen Tipps hast, dann gerne her damit, generell für vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt gerade vielleicht nicht trauen oder noch überlegen, mache ich mich selbstständig, soll ich das wirklich machen, soll ich es lieber bleiben lassen? Hast du da vielleicht noch irgendeinen Tipp oder
Also ich kann nur jedem sagen, also wenn er das Gespür dafür hat, dass er das Vertrauen von Menschen gewinnt, die sich von ihm beraten lassen, dann zahlt es sich immer aus, sich selbstständig zu machen. Außer er ist total happy in der Struktur, wo er gerade ist.
Ja.
Das ist ja auch ein Faktum, dass viele Jahrzehnte lang glücklich sind in mittleren Strukturen oder in Teams. Muss ja auch nicht allein sein. Ich war auch nicht gern lange allein und ich möchte es auch nicht mehr allein machen. Und man muss sich einfach nur trauen und dann wird's schon gut werden.
Ja, sehr schön. Gut, dann danke ich dir herzlich für deine Offenheit, für deine ermunternden, motivierenden Worte und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute weiterhin. Machst das eh richtig toll und
danke,
bin beeindruckt. Wegen Marketing reden wir noch.
Danke.
Wie hat dir die Folge gefallen? Teile gern deine Meinung mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast an deine Lieblingskollegen und Kolleginnen weiterempfiehlst. Folge uns auch unbedingt auf Social Media und wenn du Teil der Lawpreneur Community sein möchtest, dann melde dich jetzt einfach online an und verpasse kein Event. Alle Infos findest du auf unserer Website legalconcept.at und in den Shownotes. Danke für deine Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.